Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Das ist eine Sache, die müssen wir ändern, Herr Piral.
Ich bin gespannt, welche du meinst.
Die Sache, dass ich dir schon wieder nicht gegenüber sitze, sondern dass wir uns nur digital gegenüber sitzen.
Das stimmt, aber die Technik verschafft uns diese Möglichkeit, trotzdem miteinander und mit den Fans unseres wunderbaren Podcasts zu kommunizieren.
Das ist richtig, das hast du so schön gesagt. Ich glaube, ich werde das rausschneiden und daraus einen Jingle machen.
Ein Hoch auf die Digitalisierung.
Richtig. Ja?
In Deutschland, glaube ich, sind wir knapp vor Rumänien, kann das sein?
Das sind wir.
Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema. herzlich willkommen, Oliver Piral.
Herzlich willkommen, Markus Dresen in Berlin, ich in Hannover.
Richtig. Und wir sind mal wieder hier dabei mit unserem Beatles-Podcast, der einfach nicht enden will.
Kann es sein, dass es unsere 14. Folge ist? Geplant hatten wir nur 10. Kann das sein?
Wir haben das Maß schon übererfüllt. Also alle Wahnsinn. Menschen, die das hören, scheinen sehr angefixt zu sein und schreiben immer wieder, mach doch bitte weiter.
Ja. Macht weiter. Ich muss auch sagen, ich habe Beatlemania, ganz klar.
Ja.
Ich habe Beatlemania und ich bin total begeistert über die Reaktionen derer, die sich unseren Podcast erstmal überhaupt anhören. Die 10 besten Beatles-Alben zwischen 1970 und 1980 und darüber hinaus eben weiter Vorschläge machen, wie man diesen Podcast weiter befüllen kann. Und das finde ich total klasse und das ruft bei mir wirklich Beatlemania aus. Man findet immer wieder was Neues über die Band und das ist einfach total faszinierend.
Bei mir ruft es auch eine Beatlemania heraus, die mir allerdings einen etwas persönlichen Stress bereitet. Ich bin inspiriert auch durch die Videos, die wir zwischendurch immer wieder machen, jetzt so auf dem Trip, ich kaufe mir jetzt wieder Beatles-Tassen.
Das stimmt, du hast etliche dir bestellt und von jeder hast du auch ein Foto gemacht und mir geschickt, ja. Was ich sowas von gemein fand, weil jede einzelne Tasse will ich auch haben. Haben.
Kannst du die ja bestellen. Aber es sind wirklich.
Ich habe erst gedacht, du schenkst mir eine. Nee. Aber da hatte ich mich dann doch getäuscht.
Nee, ja. Ich meine, da bin ich schon Egoist genug.
Ja, ja. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht.
Nee. Aber das ist wirklich großartig. Ich habe jetzt mittlerweile 6 Tassen. Meine Freundin möchte, dass ich ausziehe.
Das ist verständlich. Ja, das ist völlig verständlich. Jemand, der kein Beatles-Nerd ist wie wir, hat da nur ein bisschen Verständnis, aber nur auch bis zu einem bestimmten Grad, glaube ich. Das ist bei mir zu Hause auch so.
Das ist, ja, gut. Okay, also wir sind heute hier zusammengekommen, um die Top-5-Liste durchzuarbeiten, die wir beide erstellt haben.
Das war auch ein Vorschlag, ne? Von einem oder ein Näher unserer HörerInnen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, das Gendern, wollen wir dran denken, wenn wir nicht vor lauter Begeisterung über das Thema das einfach vergessen. Wir meinen es nicht böse. Also, das war ein Vorschlag von einem Hörer in dem Fall. Präsentiert doch bitte jeweils eure 5 Lieblingssongs von den Beatles.
Richtig.
Und das machen wir natürlich gerne.
Und ich würde sagen, weil du in Hannover bist und das echt nicht so schön ist, darfst du heute anfangen.
Ich darf anfangen mit Platz 5.
Mit Platz 5, genau.
Haben wir einen Jingle dafür? Ja. Aber nicht, müssen wir wieder selber sprechen.
Platz 5.
Platz 5. Auf Platz 5 bei mir, Across the Universe aus dem 1970er Album Let It Be. Im Hintergrund hören wir schon ein paar Vögelchen.
Genau.
Für diesen Song hat John Lennon nämlich Vogelgezwitscher aufgenommen, selber höchstpersönlich, und das wurde dann reingemischt am Ende in den Titel. Hört man, glaube ich, in der Originalversion auf Let It Be nicht unbedingt. Das ist aber auf jeden Fall eine von mehreren Geschichten, die wunderbar zu diesem Song passen. Eine zweite Geschichte Geschichte, die ich noch nicht wusste. Es haben ja vor den Abbey Road Studios immer diverse Mädchen ausgeharrt,
um irgendwie einen
Blick in das Studio werfen zu können.
Man fragt sich jetzt, darf man das noch sagen?
Ausgeharrt?
Nein. Das mit dem Mädchen. Ja, es ist ja auch egal. Es ist ja auch egal. Jetzt machen wir weiter. Also hier läuft der Song jetzt langsam mal so an. Nur damit die Leute auch wissen, über was für einen Song wir hier überhaupt reden. Das ist doch...
Mir geht das Herz auf. Ja. Wie schön.
Ja.
Und dann gibt's ja den berühmten Refrain,
ja,
wo ich immer nur irgendwas Kauderwelsch-mäßiges von Anfang an mitgesungen habe. Aber in Wirklichkeit lautet der Refrain des Titels übersetzt Jai Guru Devam. Das ist Sanskrit, also irgendwas, was man im indischen Raum spricht und oder schreibt. Also und übersetzt bedeutet das, im Grunde genommen ist es eine Hommage an den Lehrer des Maharishi. Und den Maharishi, den kennen wir natürlich als denjenigen, der die Beatles eingeladen hat, nach Indien zu kommen, um ganz neue Meditationstechniken zu erlernen.
Okay.
Und dieser hatte natürlich auch einen Lehrer und bei ihm bedankt sich John Lennon. Und das ist eben die Textzeile Jai Guru Devam. Und wenn man den Refrain hört, dann hört man es auch genau raus. Und das ist so der erste Moment, wo man denkt, wow, das wusste ich noch gar nicht. Krasse Geschichte.
Krasse, absolut krasse Geschichte.
Absolut krasse Geschichte. Und dann eben die Geschichte von den zwei jungen Frauen, die vor den Abbey Road Studios gewartet haben. Da haben ja in der Regel mehrere junge Frauen, Fans, gewartet, um einen Blick in die Abbey Road Studios auf die Jungs werfen zu können. Und John hat gesagt, bringt mir zwei Mädchen ins Studio. Und so wurde es getan. Ja, so hat sich's abgespielt. Nämlich Lizzie Bravo und Gaylean Pease. Interessanterweise sind beide letztes Jahr verstorben. Und die haben bei Across the Universe tatsächlich die Backing Vocals beigesteuert. Unglaubliche Geschichte. Wusste ich vorher auch noch nicht.
Okay, das sind aber auch die gleichen Mädels, über die, das hatten wir mal in unserem Podcast, über die doch bitte auch George Harrison diesen Song geschrieben hat, ne?
Genau, Apples Cross. Wie hieß der noch? Genau.
Apples Cross, ja.
Ja, das ist die Geschichte dazu. Und abgesehen davon, von diesen journalistischen Hintergründen, ist es natürlich eine wunderbare Geschichte von John Lennon, natürlich auch geschrieben von John Lennon. Dazu muss ich auch schon mal vorgreifen, dass, glaube ich, bis auf eine Geschichte alle Titel bei mir von John Lennon sind. Und das hat auch einen guten Grund, weil die Titel einfach tiefer gehen, einfach viel mehr Substanz haben als die von Paul McCartney. Der Buzzer, richtig.
Ich kann nicht gerade so schlecht hören. Irgendwas ist da doch falsch an dieser ganzen Geschichte. Okay, Across the Universe, wir sagen jetzt natürlich gleich auch mal dazu, dass wir eine Playlist machen. Also es gibt eine Playlist. Ist es okay, dass es nur eine Playlist gibt?
Mit den 10 Lieblingssongs von uns beiden, ja, ich würde sagen, warum nicht? Das passt doch.
Naja, weil du sonst ja auch immer so, du bist ja sonst auch immer so der Spalter, so von wegen John und so ist besser und so. Deswegen wollte ich einfach fragen.
Ich lasse es mal ausnahmsweise durchgehen, dass beide in einer Top-10-Liste auftauchen.
Du weißt schon, dass du ein bisschen unsympathisch rüberkommst, ne?
Absolut, ja. Aber an diesem Image arbeite ich ja seit der ersten Folge. Aber von den John Lennon-Fans werde ich dafür gefeiert. Ich kriege Fanpost säckeweise. Ich brauche jeden Tag eine Stunde, um die zu beantworten. Und du kriegst kein einziges Feedback. So schaut's aus. Wollen wir noch ganz kurz über Across the Universe sprechen?
Ja, ich dachte, das ist jetzt sehr gute, das ist nämlich der gute Punkt, um auf die Playlist zu sprechen zu kommen, weil ich werde auf jeden Fall in dieser Playlist die Version von Pass Masters Volume machen. Das ist nämlich die Version, die wir gerade gehört haben mit diesen Vögelchen. Und da ist nicht so viel Schnickschnack drauf. Und das willst du mir wahrscheinlich erzählen, oder?
Genau, weil Phil Spector, das ist ja der bekannte Beatles-Produzent, hat sich natürlich auch an Across the Universe rangemacht und hat den aus meiner Sicht völlig überproduziert. Also ich habe es mal nachgeschaut, mit 18 Violinen, 4 Bratschen, Celli waren mit dabei, Trompeten, sogar ein 14-köpfiger Chor. Und das Ganze klingt dann am Ende irgendwie total komprimiert für meinen Geschmack und macht den Titel eigentlich von seiner Originalität ein Stück weit kaputt. Das ist meine Meinung zur Arbeit von Phil Spector. Hast du auch eine Meinung dazu, Markus?
Ich habe die Meinung, die John Lennon dazu hat. Mich hat's immer gewundert, dass die nachher noch mit dem zusammengearbeitet haben, weil eigentlich haben sie in Interviews danach immer gesagt, er hat's kaputt gemacht. Ja. Also George Harrison hat sich über ihn beschwert. Wir hatten das, seinen All Things Must Pass hat er produziert und es gibt so ein EPK, also so ein Electronic Press Kit, wo George Harrison über den Re-Release von All Things Must Pass sagt, too much echo. Und der hat halt einfach alles kaputt gemacht. Und das Let It Be Album hat er definitiv kaputt gemacht. Mhm. Aber es gibt ja die Let It Be Naked Version.
Genau, die ist sehr, sehr zu empfehlen. Absolut.
So, also Across the Universe ist drauf und jetzt kommt mein fünftliebster Song der Beatles.
Ich bin gespannt.
Ja. Das kennen wir, ne? I saw her standing there. Ich finde das einfach so geil, diese Nummer. Jetzt kommt der Refrain. Ne? It's with another who when I saw her standing there. Okay, haben wir das auch hinter uns? Kommt auch auf die Playlist drauf. I saw her standing there. Ich finde, das ist ein Song, denn das macht so die Beatles auf. One, two, three, four und dann geht's ab. So waren sie halt einfach. Zusätzlich ist der Song der erste Song, den John Lennon und Paul McCartney zusammen geschrieben haben.
Tatsächlich.
Absolut.
Da waren sie 15 oder 16 wahrscheinlich, ja?
Genau, sie haben nämlich, sie haben den Song, sie haben geschwänzt und haben gedacht, wir probieren das jetzt mal aus und dann haben sie es gemacht und es war super gut. Und Paul McCartney hatte ihn schon so ein bisschen fertig und die erste Zeile hieß, she was just 17, she'd never been a beauty queen. Klingt jetzt nicht so cool. Und dann kam der coole Lennon und sagte, mach doch besser, she was just 17, you know what, I mean.
Oh, wow.
Und dadurch wird die Nummer natürlich super cool. Das ist, finde ich, es ist der erste Song, den sie geschrieben haben und es ist auch ein Bild dafür, was die zwei einfach zusammen ausmacht. Der eine hat eine geile Idee und der andere macht sie einfach noch geiler.
Ich finde Paul McCartney als Sänger bei der Nummer auch wieder total überzeugt. Ich mag ihn ja, wenn er wirklich diese Rockröhre raushaut. Ich mag ihn nicht, wenn er so zuckersüß ist wie bei vielen seiner Soloprojekten, aber bei der Nummer, boah. Und das stelle ich mir live vor, wer das gesehen hat, das wird unvergessen sein. Also das ist eine große Nummer. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Auswahl. Gute Wahl, wirklich.
Man muss das vielleicht auch einfach mal sagen, diese Auswahl, haben wir überlegt, dass wir das jetzt hier so strategisch machen und sagen, okay, was nimmst du, dann nehme ich was anderes. Wir haben aber einfach dann in unserem stillen Kämmerlein, es ist jetzt nicht so schwer, du lebst in Hannover, ich in Berlin, man muss sich da nicht verstehen. Decken, haben wir dann die Listen gemacht und sie sind völlig unterschiedlich. Es gab überhaupt keinen doppelten Song. Ja, also, das ist mein fünftbeliebtester Song, I Saw Her Standing There.
Dann kommen wir zu meiner 4, richtig?
Mhm.
Platz 4 besteht bei mir aber aus im Grunde genommen 3 Songs.
Genau.
Golden Slumbers, haben wir gerade im Hintergrund.
Ja, Hintergrund ist ganz schön laut. Man hört den Olli im Hintergrund.
Carry That Weight on the End. Das ist für mich im Grunde genommen eine Einheit.
Ja.
Obwohl es eigentlich 2 Titel sind, weil Golden Slumbers und Carry That Weight tatsächlich auch als Einheit gesehen wurde von Paul McCartney. The End passt aber als Abschluss auch wunderbar in diese Reihenfolge. Und das ist bei mir Platz 4. Golden Slumbers natürlich aus Abbey Road.
Ja. Finde ich ziemlich gut, dass du das gewählt hast, weil dadurch haben wir Abbey Road und diese zweite Seite, die einfach fantastisch ist.
Und ich oute mich dann doch als jemand, der auch durchaus Paul McCartney akzeptiert, weil die Nummer oder die 3 Nummern wurden geschrieben von Paul McCartney. Ganz klar.
Ganz klar.
Golden Slumbers, übersetzt goldener Schlummer, das ist im Ursprung ist das ein Gedicht eines viktorianischen Dramatikers in England. Thomas Dekker heißt der. Und da hat Paul McCartney sich ein bisschen inspirieren lassen. Und gibt noch einen recht dramatischen Hintergrund, was die Produktion dieser 3 Titel angeht, weil es gab 1969 einen schweren Autounfall von John Lennon und Yoko Ono.
Ja.
Irgendwo in Schottland war das. Das war schon relativ heftig. Und das heißt, John Lennon musste sich da erstmal eine ganze Zeit lang rausziehen aus der Produktion von Abbey Road. Und stieß erst im Juli 1969 wieder zu den Produktionen, zu den Aufnahmen dazu. In der Zwischenzeit haben die Jungs aber weitergearbeitet, also ohne John Lennon, und haben unter anderem eben Golden Slumbers und Carry That Weight ohne John Lennon aufgezeichnet. Das war auch ein ganz neuer Moment für die Beatles. Aber es hat funktioniert.
Ja.
Das Jahr kam eindeutig von einem Paul McCartney.
Ja. Ich meine, ja, als natürlich hat's für. Ja, ich muss mal mich selber abbuzzern.
Nein, ich finde Golden Slumbers Carry That Weight großartig. Und dann kommt noch The End obendrauf.
Ja,
Ist ja bei Paul McCartney Konzerten nach wie vor bei seinen großen Tourneen auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Konzertablaufs, diese drei Nummern.
Richtig, das macht er eigentlich immer noch. Und das Schöne ist ja auch, das ist der letzte Song auf dem wirklich letzten Album, weil Let It Be ist ja einfach nur nachgeschoben. Mhm. Und da spielen sie alle zu dritt Gitarre und machen halt am Schluss dieses Gitarrensolo. Ich glaube, es ist John, Paul, George. So ist die Aufteilung.
Alle abwechselnd. Und was noch eine Besonderheit ist bei The End, es gibt ja die Schlagzeug-Solo von Ringo Starr, einmalig. Das hat es bis zu dem Zeitpunkt auf keinem einzigen Beatles-Song gegeben, weil Ringo Starr Schlagzeug-Solo oder Soli einfach scheiße fand. Ja. Dann gibt es auch eine Geschichte zu, als damals Ringo Starr Pete Best abgelöst hat, gab es so ein kleines Bewerbungsgespräch zwischen Ringo Starr und Paul McCartney. Und Paul McCartney hat gefragt, hey, und was denkst du eigentlich über Schlagzeug-Soli? Und Ringo Starr hat gesagt, nee, finde ich blöd, kann man darauf verzichten. Und dann haben sie gesagt, jo, du bist unser Mann, wir lieben dich. Ja. Schöne Geschichte am Rande.
Ja, es sind nur vier Takte, die er da macht. Und diese vier Takte sind so typisch Ringo. In diesen vier Takten macht er nicht viel, aber er schlägt genau die richtigen Schläge. Und das ist, der Typ ist einfach genial.
Und bei The End, schöner Text, da heißt es, und am Ende ist die Liebe, die du bekommst, gleich der Liebe, die du gibst. Und John Lennon hat dazu 1980 gesagt, eine sehr kosmische, philosophische Zeile von Paul McCartney, was wiederum beweist, dass er denken kann, wenn er will. Zitat Ende, John Lennon. Sehr schön.
Das wird eine Buzzer-Folge, ich sag's dir. Ja. Das war also dein viertbeliebtester Song, bevor das jetzt hier weitergeht. Jetzt kommt mein viertbeliebtester Song und ich möchte jetzt bitte Applaus von dir haben.
She's not a girl. Der war bei mir zuerst auch in der engeren Auswahl. Ich hatte ihn mir notiert. Happiness is a Warm Gun aus dem weißen Album. Fantastisch.
Das ist ein Song, also ich weiß, ich habe mal bei einem Radiosender hier in Berlin gearbeitet. Den haben wir einmal morgens gespielt, irgendwie um 6 Uhr. Und wir waren alle so, das darf jetzt nicht wahr sein, und haben das Ding so tierisch laut gemacht, weil wir es abgefeiert haben, weil wir gedacht haben, endlich spielen wir hier anständige Musik. War dann leider nur einmal so. So ist es halt beim Radio. Deswegen machen wir ja beide Podcasts. Und das Interessante bei dem Song finde ich, er hat diesen Slogan, also Happiness is a warm gun, den gibt es wirklich, und zwar in der Zeitschrift The American Rifleman.
Genau, ja.
Wo ein Mann darüber beschreibt, oder das Gefühl beschreibt, als er seinen, ich weiß nicht, 7- oder 8-jährigen Sohn das erste Mal mit auf die Jagd genommen hat und der die Knarre abgedrückt hat. Und dann war ihm klar, Happiness is a warm gun. Ja,
es ist geil, den Finger am Abzug zu haben.
Richtig, genau. Ja. Und das finde ich, das zuerst mal, also dass er das aufgegriffen hat, finde ich super gut. Dazu gibt es aber so eine kleine Geschichte, weil es gibt eine Demoaufnahme von am So Tired. Und in dieser Demoaufnahme gibt es auch schon mal den Text, den es dann auch bei Happiness is a Warm Gun gab. Nämlich, er singt da, when I hold you in your arms, when you show me each one of your charms, I wonder, should I get up and go to the funny farm. Das ist relativ ähnlich wie bei Happiness is a Warm Gun. Und das ist typisch auch für John Lennon, der hat ja Songs einfach auch immer so mitgetragen oder Ideen, die er so länger gemacht hat. Aber das ist eigentlich alles nur Details von einem Song, der so groß ist, dass wenn man ihn sich anhört, also ich nehme mal an, die Menschen, die diesen Podcast hören, kennen den Song, aber trotzdem hört ihn euch nochmal an und ihr wisst, warum das für mich definitiv der viertliebste Song von den Beatles ist.
Sehr emotional, die Nummer. Ich finde auch den Gesang am Anfang so durchdringend, so unheimlich präsent. Es ist einfach eine ganz fantastische Nummer und typisch fürs Weiße Album, für diese Vielfältigkeit, die die Jungs da an den Tag gelegt haben. Tolle Auswahl.
Ja, und
haben sie gut gemacht.
Ja. Und der Song war von der BBC übrigens verboten, weil sie das gesehen haben als quasi Metapher, also Happiness is a Warm Gun, fallisch, bla bla bla, muss ich jetzt nicht näher erklären. Die BBC, ich würde sagen, die sind einfach prüde, oder?
Definitiv. Das haben sie ja immer wieder bewiesen.
Ja, aber trotz allem, der Song, man kann ihn ja heute hören, definitiv auf unseren Playlists, die natürlich wieder verlinkt sind in den Shownotes. Ich wollte es nochmal gesagt haben.
Und damit kommen wir zu Platz 3. Wie mache ich mich an Jingle? Ganz gut, ne?
Du machst ein bisschen guter Jingle.
Platz 3 von Olli. Strawberry Fields Forever, 1967. Ja. Meine Güte, was war in dem Jahr los mit den Beatles? Sgt. Pepper, Strawberry Fields, mein Geburtsjahr kommt auch noch dazu. Ein Traumjahr und eine, finde ich, der größten Beatles-Nummern überhaupt. Übrigens als Single veröffentlicht auf der Rückseite Penny Lane. Also das sind zwei Nummern, die sollten, das war angedacht, eigentlich auch mit auf Sgt. Pepper's draufkommen. Nur war es damals ungewöhnlich, dass man Titel, die schon veröffentlicht wurden, als Single auf ein Album nochmal packt. Deswegen wurde davon Abstand genommen. Aber die beiden Nummern, wenn die noch auf Sgt. Pepper's draufgekommen wären, Hammer, Wahnsinn. Und man kann so viel erzählen über Strawberry Fields, einer der ersten psychedelischen Popsongs überhaupt schlechthin. Eben durch diese Produktionstechniken, die George Martin und John Lennon da genutzt haben, so also Loops rückwärts, wurde die Instrumentalisierung gespielt. Also da steckt so viel drin in diesem Titel, das ist Wahnsinn. Und Strawberry Fields, das werden die meisten natürlich wissen, ist der Name eines Waisenhauses in Liverpool.
Genau. Und ja. Ich wollte dir in deinen Redefluss nicht reinbuzzern, aber Penny Lane ist nicht auf der Rückseite. Es ist eine Double-A-Single.
Wow, da hast du mich jetzt aber richtig abgegrätscht. Aber das zeigt, ich habe es ja immer wieder gesagt zwischendurch, der wahre Beatles-Nerd von uns beiden bist eigentlich du.
Ja,
ich habe nur so ein oberflächliches Wissen und bei dir geht's teilweise richtig in die Tiefe.
Ja, aber ich muss das natürlich auch sagen, weil Penny Lane ist der McCartney-Song.
Das ist ein McCartney-Song, definitiv.
Nicht auf der B-Seite.
Kann nicht sein.
Das kann einfach nicht sein. Definitiv. Weißt du eigentlich, dass im Anfang, das ist ja so ein Melotron, ne? Das ist einer der ersten Synthesizer überhaupt gewesen.
Spielt Paul, ne? Oder kann das sein?
Den spielt Paul und Paul hat ihn. Der hat ihn gekauft. Der steht heute noch in seinem Studio. Das Melotron, was für diesen Song benutzt worden ist, steht in Pauls privatem kleinen
Dieses
Studio.
Melotron hat Geschichte geschrieben, würde ich sagen.
Richtig.
Ne?
Aber du solltest das vielleicht mehr als Jingle sagen. Dieses Melotron hat Geschichte geschrieben. Genau. Okay.
John Lennon hat mal gesagt, er hat nur zwei wirkliche Lieder geschrieben im Laufe seiner Karriere, und zwar Strawberry Fields Forever und Help.
Okay.
Hat er gesagt, weil diese aus seinem Innersten entstanden sind. Mir würden dann noch viele andere Songs von ihm einfallen. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall John Lennon gesagt, auch in einem Interview zum Titel Strawberry Fields Forever, in Klammern Help.
Help, okay.
Help.
Darf ich jetzt meinen?
Bitte, ich bin gespannt, was kommt.
Naja, ich meine, ist doch klar, was jetzt kommt, oder?
Hey Jude, don't make it bad.
Das entwickelt sich auch wieder zu so einem Lennon-McCartney-Battle hier, ne? Oder
natürlich, kann das sein? Ja, natürlich. Aber ich bin der Offene dabei, wobei du warst auch offen. Man muss ja gerecht sein. Ich meine, das ist die Nummer schlechtweg. Also ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es nicht am Anfang, also warum es nicht mein beliebtester Song ist. Dazu kommen wir gleich. Hey Jude. Wo wollen wir anfangen?
Ich war ein bisschen überrascht oder bin ein bisschen überrascht, dass du dich für diese Nummer entschieden hast, weil das ist eigentlich so, gerade Hey Jude ist ja für Radioleute so ein Titel, der ja nach wie vor rauf und runter gespielt wird. Zumindest für meine Radiostation kann ich das behaupten. Wir sind ein Rocksender und wir spielen wenig Beatles. Wenn wir Beatles spielen, dann Hey Jude. Er ist für mich persönlich klingt der ein bisschen abgenutzt. Abgenutzter zum Beispiel als Happiness is a Warm Gun.
Da hast du sicher recht, aber trotz allem ist das ein Song, wenn ich ihn höre, wie er da Hey Jude singt, dann das ist einfach immer noch so, dass Goosebumps überall. Ich finde, es ist ein geiler Song. Ich finde die Story großartig. Ja. Es ist ja für den Sohn von John Lennon. Er ist rausgefahren zum Songwriting und John war irgendwie noch nicht wach und deswegen hat er dann einfach schon mal so ein bisschen rumgeschrieben und auch auf dem Weg zu John hat er schon im Auto darüber nachgedacht. Das Ganze sollte zuerst Hey Jules heißen, also Julian, genau, ja. Aber sie haben sich dann irgendwie dafür entschieden, das dann Jude zu nennen. Muss ich nachher noch was zu sagen. Und für mich ist das die schönste Songwriting-Story, die es überhaupt gibt von den beiden. Und zwar gibt's in diesem Song die Textzeile, the movement you need is on your shoulder. Und als er den Song John Lennon vorgestellt hat, hat er den diese Zeile gesungen und hat so hochgeguckt über die Schulter, da stand John Lennon und hat gesagt, ich ändere das noch, die ist noch nicht wirklich gut. Und John Lennon stand da und sagte, wieso ändern? Das ist die geilste Zeile, die ist super gut, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist die Kraft von den beiden gewesen, weißt du, dieses jeweils die Genialität in dem anderen zu sehen und die auch gewähren zu lassen. Großartig, ganz großartig.
Eine schöne Erklärung, eine schöne Beschreibung und diesen Titel Hey Jude haben sie doch auch dann live performt, ne? Das erste Mal nach 3 Jahren, dass sie überhaupt wieder live mit einem kleinen Publikum performt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube, Aufzeichnung für eine Fernsehsendung oder so auf jeden Fall. Ist da Paul McCartney natürlich auch gesanglich. Da bin ich immer wieder, ich bin eigentlich ein Riesenfan von Paul McCartney als Sänger.
Ja.
Und da ist er natürlich mit der ganzen Kraft seiner stimmlichen Möglichkeiten wirklich, wirklich ganz, ganz tief drin in dieser Nummer. Auch eine gute Wahl, wobei ich dabei bleibe, dass er sich für mich, trotz dieser wunderschönen Geschichte, die sich da im Hintergrund verbirgt, ein bisschen abgegriffener klingt als andere Beatles-Songs. Aber am Ende ist es ja auch ein bisschen Geschmackssache.
Richtig. Und es gibt noch eine kleine Geschichte. Es gibt natürlich dazu auch eine Story bei den 100 Musiklegenden. Deswegen bin ich etwas firm. Aber das ist auch so eine typische Geschichte, weil das weiße Album muss ziemlich schrecklich gewesen sein für Ringo Starr. Weil irgendwie alle in verschiedenen Studios und teilweise hat Paul McCartney selber Schlagzeug gespielt, bla, so. Also er war relativ gelangweilt. Es ging an diese Aufnahme und dann haben sie wieder diskutiert und Ringo musste einfach mal auf die Toilette. Ist auf die Toilette gegangen, aber weil man sich irgendwie eh nicht um Ringo gekümmert hat, ist es auch nicht aufgefallen.
Oh, der Arme, tut mir so leid.
Aber das Beste ist, den Take, den man hört, das ist genau der Take, weil Ringo kam zurück und dachte, scheiße, die haben ja schon angefangen. Und deswegen gibt es diesen späten Schlagzeugeinsatz, der genial ist, der absolut genial ist. Die erste Strophe sollte eigentlich schon mit einem leichten Schlagzeug unterlegt werden, ist aber bei der Aufnahme auch nicht aufgefallen und Ringo war halt vom Pullern pünktlich genug zurück, dass er dann in der zweiten Strophe mit einsetzen konnte.
Schöne Geschichte.
Ja, so, jetzt kommt dein Song Nummer, wir sind schon bei der Nummer 2,
Okay. Das geht hier rasend voran, schade, dass es bald schon zu Ende ist.
Ja.
Das Thema gibt so viel hier, Platz 2.
Platz.
In My Life, 1965.
Genau.
Wow. Natürlich. John places I remember. Obwohl es bis heute einen Streit gibt, was diesen Titel angeht, In My Life, der Text, das ist klar, kommt von John Lennon. Mhm. Irgendwann wurde er mal in einem Interview gefragt, warum er eigentlich nichts Persönliches schreibt. Das war für ihn dann sozusagen Ansporn, diesen Titel, den ersten zu schreiben, der richtig, richtig tief geht und etwas Persönliches von ihm erzählt. Aber es gibt einen Streit darüber, wer denn die Melodie geschrieben hat. Mhm. Und da sagt Paul McCartney, ich war's. Und John Lennon sagt, nein, du hast nur den Mittelteil geschrieben. Und Paul sagt, nein, ich war's. Und John Lennon sagt, nein, du hast nur den Mittelteil geschrieben. Also ein kleiner Streit, der da bis heute wabert in der Historie der Beatles. Aber nichtsdestotrotz eine der schönsten Nummern, auch textlich gesehen, von John Lennon, finde ich. Und natürlich, und das ist das eigentlich auch so ein zentrales Ding in dieser Nummer, das mich immer wieder total casht, ist dieses Klaviersolo.
Ja.
Im Mittelteil. Oder was, es klingt ein bisschen wie ein Spinett, wie so ein mittelalterliches.
Ist ein Cembalo.
Oder ein Cembalo. Und gespielt wurde das von George Martin. Und das ist ganz interessant. Das ist ja relativ schnell gespielt. So schnell konnte er das gar nicht spielen, sondern er hat das langsam gespielt und dann hat man es von der Geschwindigkeit her verdoppelt. Und das ist das, was wir dann letztendlich als Beatles-Fan hören. Und das ist, finde ich, auch eine grandiose Koproduktion am Ende zwischen Paul McCartney, der den Mittelteil geschrieben hat, John Lennon, der getextet hat und den Rest geschrieben hat und natürlich dann eben auch George Martin. Einer der größten Songs überhaupt vom Rolling Stone, das ist ja dieses berühmte Musikmagazin, gelistet auf Platz 23 der 500 besten Songs aller Zeiten und vom britischen Musikmagazin Mojo, auch sehr, sehr bekannt international, wurde In My Life tatsächlich zum besten Song aller Zeiten gewählt. Und das ist doch mal eine Auszeichnung, oder nicht?
Das ist eine gute Auszeichnung. Ich finde, das ist halt Lennon unter dem Dylan-Einfluss. Ne? Er hat, sie haben Dylan kennengelernt und er sagte, das kann ich jetzt auch mal machen. Genau. Und aber es ist ein wunderschöner Song. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie jetzt hier lächerlich machen. Ich finde einfach, das ist, Lennon ist da Lennon. Also so wie er halt einfach war, wenn er richtig brillant war. Und In My Life ist einer dieser brillanten Songs. Finde ich.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Da können wir mal einen Punkt hintermachen. Ja, wow.
Tut ein bisschen weh, aber okay. Jetzt kommt meine Nummer 2. Ich muss das so laut spielen, weil das ist auch das ganz Besondere an diesem Song, der übrigens auch hauptsächlich von John Lennon gespielt wird. Ich will es einfach nur mal gesagt haben. I Feel Fine ist es. Also erstens mal dieser Rhythmus, den Ringo da spielt, großes Kino. Und vor allen Dingen der Anfang ist...
Ja, diese Rückkopplung, ne?
Genau, das ist die erste Rückkopplung, die es aufgenommen gibt, Punkt.
Ja.
Das ist Jimi Hendrix vorweggenommen. Und es ist einfach so, man muss das ganz einfach... Also ich meine, die so Jimmy Page, Jimi Hendrix, die kriegen irgendwie immer so die Lorbeeren dafür, dass sie das in die Rockmusik eingefügt haben. Völliger Blödsinn. Die Beatles waren schon 1964 damit.
Wahnsinn.
Das ist wirklich... Das ist... absolut irre. Es war ein Zufall, der einfach passiert ist im Studio. Paul hat diesen Basston gespielt und Lennon hat einfach seine Gitarre an den Verstärker gelehnt und dann kam dieses Geräusch. Und die beiden haben halt gesagt, boah, das klingt so geil. Können wir das nicht am Anfang von dem Song machen? Und das war damals, also man muss sich das vorstellen, die Toningenieure haben dann noch im Studio mit einem weißen Kittel gesessen. Und da gab es halt einfach, da gab es Vorschriften. Und in den Vorschriften stand drin, wenn es zu einer Rückkopplung kommt, dann muss sofort die Maschine ausgemacht werden. Und das kommt auf keinen Fall auf irgendeine Platte. Und es ist einfach der Weisheit von George Martin zu verdanken, dass er gesagt hat, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und er musste sich auch ziemlich viel böse Kommentare aus der verantwortlichen Etage bei EMI, also bei der Plattenfirma der Beatles, anhören. Aber er hat es durchgezogen. Ich finde es eine großartige Nummer. Es ist auch eine der wenigen Nummern, das muss man ja mal sagen. Ich meine, die Beatles haben zwar wahnsinnig viel live gespielt auf den Tourneen, aber die haben gar nicht so viele Songs gespielt. Und I Feel Fine ist ein Song, den sie bis zum Schluss immer wieder gespielt haben.
Mhm. Haben viele nicht danach versucht, versucht, diese Übersteuerung, diesen Ton nachzumachen und sind da erst viele Jahre dran gescheitert. Kann das sein?
Das ist richtig. Ja. Und das ist halt einfach ein Zufall gewesen. Aber das sind halt auch die Beatles. Die haben irgendwie, ich sag mal so, die haben einfach die Kirschen an den Bäumen gesehen. Wo andere einfach vorbeigelaufen sind, haben sie gesagt, da ist doch eine Kirsche, die müssen wir doch mal pflücken. Und so war das auch mit diesem Feedback großartig. Es gibt eine schöne Geschichte noch dazu, dass John Lennon hat gesagt, dass er den Song mehr oder weniger geklaut hat. Und zwar von dem Blues-Musiker Bobby Parker, Watch Your Step. Da ist so dieses Riff, was bei I Feel Fine, was man da hört. Und der Bluesmusiker ist auf Tournee gegangen in England und weil dieses Interview von John Lennon gegeben worden ist und dieser Bobby Parker, der war halt so ein bisschen erstaunt auf dieser England-Tournee, dass alle nur diesen einen Song, also Watch Your Step, von ihm hören wollten. Ich werde den einfach auch mal verlinken, den Song. Watch Your Step, Bobby Parker, da kann man sich dann anhören, wo sich John Lennon seine Inspiration für diesen Song geholt hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Song auch jetzt jenseits dieser Geschichte mit dem Feedback, das ist einfach echt ein toller Song. Der ist jetzt nicht, das ist kein Shakespeare, aber der ist einfach richtig gut geschrieben. Also, she's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. Ich meine, das ist einfach ein geiler Text. Das ist einfach gut gemacht.
Und es klingt halt total positiv und weltbejahend und das können wir doch zurzeit alle richtig gut gebrauchen. Legen der Beatles-Platte drauf, du kommst gut drauf und der Tag ist gerettet. Das ist doch eine ganz klare, einfache Devise. Ich bin ja jetzt gespannt, denn wir kommen jetzt zum Olymp, zu Platz 1.
Platz 1 von Olli Perrell.
Das war zwischen uns beiden schon vor vielen, vielen Jahren das Thema. Als ich sagte, Day in the Life aus Sgt. Pepper's, dem 8. Studioalbum der Beatles, ist für mich der größte Rocksong aller Zeiten.
Richtig.
Und dazu stehe ich nach wie vor und das für mich wirklich, mehr geht einfach nicht. Und das Schöne bei A Day in the Life ist, es ist eine absolute Koproduktion zwischen John Lennon und Paul McCartney.
Richtig.
Mehr Zusammenarbeit geht wirklich nicht und mehr Ergebnis geht aus meiner Sicht nicht. Also da steckt so viel drin in A Day in the Life, dass man eigentlich gar nicht weiß, welche Geschichte man eigentlich zuerst erzählen soll. Wie findest du den Titel emotional gesehen?
Ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut. Ich finde die Storys um den einfach großartig. Also da gibt es so viel zu erzählen. Ich finde, dass es ein guter Lennon-Song und ein relativ okayer McCartney-Song ist. Also ja, dieses I woke up, das ist so, dass ich sage das immer wieder, aber ich glaube, sowas pupst McCartney. Ne? Also Lennon ist da definitiv der bessere Komponist in dem Song.
Er ist mit seinen Texten oder mit seinen Strophen ist er so ein bisschen philosophisch unterwegs und sagen wir mal sehr, sehr lyrisch. Da geht zum Beispiel um die Schlaglöcher in Blackburn in Lancashire. Die wurden ja irgendwann mal auf Anweisung der örtlichen Kommune gezählt und man hat tatsächlich beziffern können, dass es 4000 Schlaglöcher gibt in dieser einen Region in Lancashire. Und rein rechnerisch würde das bedeuten, dass pro Einwohner 26 Schlaglöcher kommen, worauf John halt geschrieben hat, hat es auf die Spitze getrieben, indem er dann getextet hat. Jetzt wisse man auch, wie viele Löcher man benötigt, um die Royal Albert Hall zu füllen. Ganz prägnant, diese Textzeile. Und die geht natürlich ein bisschen tiefer. Das, was Paul McCartney dann macht, ist ja dieser melodische Wechsel. Mhm. Und er erzählt dann halt über die Banalitäten des Lebens.
Ja.
Deswegen, morgens aufstehen, Kaffee kochen, Haare kämmen. Und da steht natürlich irgendwie so, ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, bewusst gemacht.
Naja, aber es ist, ich finde, das ist halt jetzt nicht so der große Wurf, den er da gemacht hat. Lennons Sachen finde ich toll. Ich habe ein Foto gesehen von dem Artikel, den er gelesen hat, also der über diese Schlaglöcher geht. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, Lennon war einfach genial, weil der Text ist fast identisch. Also da hat er gar nicht mehr viel dran gemacht, sondern, und das kommt dann wieder mein Bild mit den Kirschen, ne? Also der hat die gesehen und hat gesagt, die nehme ich mir einfach mal mit, diese Kirsche. Und geil.
Und dann gibt es ja diesen berühmten Wecker. Mhm. Na, da gibt's ja das Anschwellen dieses Orchesters, darüber werden wir dann gleich auch noch ein bisschen erzählen. Und dieser Wecker, das war ein Gag auch von John Lennon, den hat er extra mitgebracht, um Ringo Starr zu wecken, sobald sie ihn für Aufnahmen brauchen würden. Das ist ähnlich der Geschichte aus dem weißen Album. Also Ringo Starr scheint wohl doch des Öfteren am Set geschlafen zu haben.
Richtig, richtig. Wir sehen das ja auch in dem Film. Wir haben ja auch eine Folge zu dem Film gemacht. Das ist der aktuelle Film Get Back. Da sieht der natürlich eigentlich immer müde aus, oder? Sieht immer aus, als wäre gerade irgendwie aus dem Bett rausgekommen.
Ja, George hat ja irgendwann gesagt, see you in the clubs. Und ich glaube, keiner hat das so wörtlich genommen wie Ringo Starr. Ich glaube, er war relativ viel unterwegs.
Richtig.
Auch als verheirateter Mann übrigens.
Ja. Deswegen hat er auch die eine oder andere Ehe hinter sich gebracht.
Und dann gibt's ja dann noch dieses Philharmonieorchester von London, die Musiker, die ja dann dieses Anschwellen aus dem Orchestergraben auf, das war eine Idee auch von Paul McCartney und John Lennon zusammen. Und das ist auch wahnsinnig. Also man hat, sollten ursprünglich viel, viel mehr Musiker des Philharmonieorchesters sein. Das wurde dann aber zu teuer. Am Ende waren es dann 10 oder 12 Musiker, die man eingeladen hat, um diese Aufnahme zu tätigen. Und die Musiker waren halt angehalten, glaube ich, mit dem tiefsten Ton zu beginnen und sich dann sozusagen zu steigern in diesen irren Dreiklang am Ende, ne?
Ja. Also sie sollten ganz von unten und dann bis zum höchsten Ton. Ja. Und am Schluss gibt's halt diesen irren Akkord von dem Klavier. Das ist nicht nur eins.
Ja, und den haben gespielt John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und Mel Evans. Richtig. Und auch George Martin übrigens. Ja. Mel Evans, der Road Manager, kann man sagen, ne? Ja. Der taucht ja auch in dem Film Get Back auf des Öfteren. Und die haben dann alle gleichzeitig mit voller Kraft auf die Tastatur gehauen. Und das ist dann das Ergebnis, das auch jeder Beatles-Fan im Ohr hat. Ja.
Und Mel Evans hat auch einen relativ großen Auftritt auf diesem Song, weil er ist der Typ, der im Hintergrund zählt. Und das ist ganz einfach, sie brauchten jemanden, der die Takte nachzählt. Eigentlich sollte das nachher beim Mischen weggemacht werden, aber wie es dann so immer ist, sie haben es drin gelassen, weil sie es einfach genial fanden. Also
hat Mel Evans nicht auch den Hammer gespielt bei Bang Bang Maxwell Silver Hammer?
Richtig.
Bang Bang, das war Mel Evans, ne?
Das ist Mel Evans, der leider ganz tragisch ist, der gestorben, der ist irgendwie bei einer Prügelei ums Leben gekommen. Das war einer der liebsten Menschen, so wird er immer beschrieben, auf der Welt.
Ja, und Mitte der 70er, du hast es schon gesagt, eine ganz tragische Geschichte. Ja, ja. War ziemlich angetrunken, hat sich gestritten mit seiner Frau, waren verheiratet, 2 Kinder. Dann hat sie die Polizei gerufen und er hat die Polizei empfangen mit ausgestrecktem Arm und Pistole und die haben dann als Erste das Feuer eröffnet und da ist dann gestorben. Ja. Ich glaube mit 42 oder 43.
Ganz tragische Geschichte. Ist ganz, ganz tragisch, weil also er wird immer beschrieben als der liebenswerteste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Okay, das war Ollis Nummer 1.
A Day in the Life.
Von den Beatles. Wir sind ja auch bei einem Beatles-Podcast.
Richtig. Jetzt kommst du.
Jetzt komm ich. Und das ist wirklich, eigentlich sind wir echt, wir sind wirklich ein Duo, was im Himmel gemacht wurde. I've got a feeling deep inside. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Dieser Song war immer mein absoluter Lieblingssong von den Beatles. Und bei der Recherche jetzt, also wir kennen ihn alle, I've Got a Feeling, und der ist ja auch gerade sehr sehr da, weil er einfach auch großer Teil in diesem Film ist, dem Get Back Film. Mhm. Er ist aufgenommen worden, also diese Aufnahme, die man hier hört, das ist auch wirklich die Live-Aufnahme vom Rooftop. Und er ist genauso wie A Day in the Life eine Kooperation. 2 Leftovers, also 2 Songs, die sie beide nicht zu Ende gemacht haben. Da kommt ja dann diese Szene, was sind wir gerade dabei? Nee, da sind wir immer noch bei dem McCartney-Teil. Da kommt ja dieser Teil von John Lennon. Ne? Everybody had a heart here, everybody had a good time.
Diese Aufzählung, ne?
Richtig. Und ich finde, da sind sie beide so sehr sie selbst. Also McCartney ist eher mit seiner Schauterei. Und John Lennon ist halt so dieser sphärische, jenseits von gut und böse Mensch, der da dieses Everybody, ich finde es so genial. Ich liebe diesen Song. Ich weiß nicht warum. Es ist mein absoluter Beatles-Lieblingssong.
Coole Auswahl und auch eine ungewöhnliche Auswahl, denn man würde denken, wie bei A Day in the Life, es gibt ja eben die typischen großen Beatles-Songs wie Strawberry Fields, Hey Jude, Get Back. Aber nein, du hast dich für diese Nummer entschieden, finde ich richtig gut. Und bei den ersten Takten habe ich auch schon wieder diese totale Gänsehaut bekommen. Und was du gerade gesagt hast, dieses Shouten oder die Shouting von Paul McCartney, finde ich bei der Nummer auch riesig. Also als Sänger wieder, eine Power, die er da mitbringt, dann auch auf dem Dach bei dem Rooftop-Konzert, das ist schon einfach genial. Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist genial.
Es ist wirklich, es ist genau das. Es ist einfach genial. Man sollte vielleicht dazu auch noch sagen, es gibt jetzt, leider gibt es das nur bei Apple Music, wir bekommen kein Geld dafür, aber ich werde es auch verlinken. Bei Apple Music gibt es jetzt dieses Rooftop-Konzert, auch dann quasi als Platte. Also es wird natürlich als Platte gepresst, aber man kann es da streamen. Das ganze Konzert hintereinander, das ist ja auf Let It Be mal so ein bisschen schwierig. Da sind die Songs verstreut. Genau. Aber da gibt es das halt hintereinander und auch mit allen Anfängen und falschen Anfängen. Großartig, es macht so viel Spaß, das zu hören.
Genau, mit vielen Audioausschnitten, die es in dem Film nicht gibt. Also da sind auch ein paar Neuigkeiten drauf, auch ganz, ganz originelle Geschichten, so Zwischenrufe und Bemerkungen, die es, wie gesagt, in dem Film nicht gibt. Lohnt sich wirklich, das einmal komplett durchzuhören. Und wie die das auch so sauber runterspielen, das finde ich auch immer wieder total faszinierend, wobei sie vorher unsicher waren, ob sie es überhaupt hinkriegen, nach 3 Jahren wieder live zu spielen. Ja, die Frage hat sich nicht wirklich ergeben im Nachhinein. Und I've got a feeling, super Nummer, Herr Dresen. Haben Sie gut ausgewählt. Richtig gut.
Und jetzt kommt der Jingle. Das waren Ollis 5 Lieblingssongs von den Beatles.
Nochmal zur Erinnerung, auf Platz 5 Across the Universe, auf Platz 4 Golden Slumbers, Carry That Weight und The End hinten dran, auf Platz 3 Strawberry Fields Forever, auf Platz 2 In My Life und die 1 für mich, ich sag's gerne nochmal, der größte Rocksong aller Zeiten, auch mit Betonung auf Rock, A Day in the Life.
Okay, und jetzt musst du meinen Jingle machen.
Und hier kommen sie, die ultimativen Top 5 von Beatles Nerd, Markus Kustriesen.
Das ist echt eine gute Jingle-Maschine.
Danke, ich werde mir
das
machen.
Ja. Auf Platz 5 haben wir, oder wir machen das. Meine Damen und Herren, auf Platz 5 haben wir I Saw Her Standing There von den Beatles vom Album Please Please Me. Auf Platz 4 Happiness is a Warm Gun vom weißen Album. Auf Platz 3, Hey Jude, eine Single, aber aufgenommen während der White Album Sessions. Platz 2, I Feel Fine von 1964. Und Platz 1 vom Album Let It Be, I've Got a Feeling. Danke, Dieter Thomas Heck.
Oh, ich sehe schon das Blaulicht. Die holen dich ab, Markus. Aber es war schön mit dir. Es war wirklich genau. Sehr, sehr schön.
Wir hören uns wieder, denke ich mal. Oder?
Ich denke auch, ja, in jedem Fall. Wir freuen uns über weitere Vorschläge, wie wir nach wie vor die Beatlemania am Köcheln lassen können.
Einen Vorschlag gibt's ja schon, da sind wir am Recherchieren. Der kommt auch für denjenigen, der sich das gewünscht hat. Der kommt definitiv. Ich sag nur schwarz. Bis dann.
Tschüss, hat Spaß gemacht.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.